Wenn Gisèle Pelicot das Gerichtsgebäude betritt, dann wird es laut. Die 71-Jährige hat sich entschieden, öffentlich zu machen, welche Gewalt ihr angetan wurde. Der Prozess gegen ihren Ex-Mann Dominique Pelicot und 50 andere Männer, die sie alle vergewaltigt haben sollen, wird im französischen Avignon verhandelt. Heute beginnen die Plädoyers, also die Abschlussstatements der AnwältInnen. In dieser Folge schauen wir zur Verhandlung nach Frankreich und wollen auch wissen, was Gisèle Pelicots Umgang mit den Straftaten für andere Betroffene bedeutet.
Gerade, dass sie auch so sagt, die Scham soll die Seite wechseln und da einfach so eine große Stärke zeigt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Betroffenen Mut macht und erstmal so ein Exempel statuiert sozusagen von, ah okay, so kann es auch aussehen und so kann man sich auch verhalten und durch diese schwierige Zeit des Prozesses durchgehen.
Gewalt gegen Frauen. Was bedeutet der Fall Pelicot für andere Betroffene? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht genau vor und packen sie aus. Ihr hört die Perspektiven von Menschen, die die Nachricht betrifft, und wir ordnen das Ganze ein. Heute geht es dafür nach Avignon in Südfrankreich, zu meiner Kollegin vor Ort.
Ich bin Christiane Kess, ich bin Korrespondentin des Deutschlandradios, also für die drei Programme Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, und ich berichte seit 4 Jahren aus Frankreich.
Christiane steht vor dem Saal, in dem in den letzten 2 Monaten die Befragungen stattgefunden haben. Christiane, bitte fass uns noch mal zusammen, was Dominique Pelicot und den 50 anderen Männern vorgeworfen wird.
Also die meisten stehen vor Gericht mit dem Vorwurf schwere Vergewaltigung. Dominique Pelicot soll ja über 10 Jahre hinweg seine Frau Gisèle Pelicot betäubt haben mit Medikamenten, die er ihr ins Abendessen geschüttet hat. Er hat jeden Abend für sie gekocht und als sie dann ohne Bewusstsein war, hat er sie vergewaltigt bzw. andere Männer über eine Internetplattform dazu eingeladen, seine Frau zu vergewaltigen. Er hat das gefilmt und hat das alles auf seinem PC, auf seinem Computer festgehalten, in einem Ordner gespeichert mit dem Namen Missbrauch.
Wie ist das Ganze denn rausgekommen?
Dominique Pelicot ist letztendlich erwischt worden, wie er in einem Supermarkt Frauen unter den Rock fotografiert hat. Er ist daraufhin verhaftet worden und dann sind diese Ermittlungen ins Rollen gekommen und letztendlich Stück für Stück das ganze Ausmaß seiner Taten ans Licht gekommen.
Viele Angeklagte sagen ja, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Ich dachte, ich sei hier eingeladen und es sei keine Vergewaltigung. Gibt es auch welche, die gestehen?
Ja, allerdings ist das nur ein kleiner Teil. Also nur ein kleiner Teil hat gestanden, wirklich diese Taten begangen zu haben. Der Großteil der Angeklagten vor Gericht argumentiert zusammen mit ihren Anwälten. Die Argumentation geht so, sie seien manipuliert worden durch Dominique Pelicot. Dominique Pelicot habe eben genau vermittelt, seine Frau sei einverstanden mit diesen Vergewaltigungen. Die Angeklagten hatten eher den Eindruck, sie würden teilnehmen an ausschweifenden Sexualpraktiken dieses Ehepaares, das Dominique und Gisèle Pelicot damals waren. Und sie seien in der Annahme gewesen, die Frau tue so, als ob sie schlafe. Ich habe mich gestern mit einem Anwalt zweier Angeklagter unterhalten, der mir gesagt hat, Dominique Pelicot wolle im Schleppnetz seines Unglücks 50 andere Männer mit sich reißen. Seine Mandanten hätten nicht die Absicht gehabt, ein Verbrechen zu begehen, denn wenn man ein Verbrechen begehe, so war seine Argumentation, seine Logik, dann komme man nicht mit dem Auto zu dem Haus, in dem Gisèle Pelicot und Dominique Pelicot damals gewohnt haben. Man akzeptiere auch nicht, gefilmt zu werden und hinterlasse nicht seine DNA. Also das war für ihn der Beleg, dass seine Mandanten unschuldig sind.
Jetzt wird ja viel darüber gesprochen, wie Gisèle Pelicot auftritt bei dem Prozess. Wie hast du das bisher wahrgenommen?
Also gestern kam sie mir am Ende des Tages auf der einen Seite müde vor, auf der anderen Seite aber auch erleichtert, weil für sie sozusagen der schlimmste Teil dieses Prozesses vorbei ist. Es ist jetzt alles gesagt zu diesem Fall. Sie wird unter normalen Umständen nicht noch einmal befragt werden. Sie ist gestern Abend auch wieder, als sie aus dem Gerichtssaal gekommen ist, mit Applaus empfangen worden. Es gibt zahlreiche Leute hier, die kommen hierher, um sie zu unterstützen in ihrem Kampf vor diesem Gericht. Sie ist ja eine sehr zierliche ordentliche Frau. Ich finde, sie wirkt immer sehr würdevoll, wenn sie hier öffentlich auftritt. Sie ist fast immer anwesend gewesen bei diesen letzten 2 Monaten, die der Prozess schon läuft. Sie hat ja verschiedene Dinge einfach nochmal über sich ergehen lassen müssen, wie die Videos von ihren Vergewaltigungen durch die Angeklagten, die ja im Gerichtssaal auf ihren Wunsch öffentlich gezeigt wurden. Sie hat teilweise sehr schwierige Befragungen durch die Anwälte der Angeklagten mitmachen müssen. Manche Beobachter haben mir auch gesagt, sie haben da durchaus aggressive Attacken der Anwälte erlebt, weil zum Beispiel Gisèle Pelicot gefragt wurde, ob sie exhibitionistische Neigungen habe. Es ist ja auch vorgeworfen worden von den Anwälten der Angeklagten, sie habe sich manipulieren lassen durch ihren Ehemann. Sie hat das meistens recht ruhig beantwortet und ist, also so wie ich es erfahren habe, eigentlich immer sehr gefasst aufgetreten.
Christiane, wie würdest du denn die Atmosphäre da bei Gericht beschreiben?
Also ich nehme das als relativ angespannt wahr hier, diese Atmosphäre. Ich habe mit Anwälten und mit Leuten vor dem Gerichtssaal sprechen können, zum Beispiel mit Feministinnen einer Organisation, die immer zur Unterstützung von Gisèle Pelicot hierher kommen und die mir erzählt haben, dass sie heftig beschimpft worden sind von Angeklagten zu Beginn des Prozesses, als alle 51 Angeklagten noch im Gerichtssaal waren, dass die sehr forsch aufgetreten seien. Das sei dann ein bisschen abgeebbt, weil bei den Befragungen dann über die Tage weniger Angeklagte im Saal waren, weil diese Befragungen in kleineren Gruppen stattgefunden haben. Und auf der anderen Seite Anwälte der Angeklagten, die meines Erachtens zum Teil sehr offensiv ihre Mandanten verteidigen, die auch trotz Videobelegen sagen, das sind keine Vergewaltiger. Ich habe aber auch mit Beobachtern des Prozesses gesprochen, wie einer Gerichtszeichnerin, die mir von dem Mut von Gisèle Pelicot erzählt hat, wie sehr sie das beeindruckt und dass sie gerne diese Botschaft von Gisèle Pelicot künftig weitertragen will, dass alle Frauen, denen so etwas passiert, den Mut haben sollten, aufzustehen und das zu sagen.
Mhm. Jetzt ist ja auch die Rede davon, dass es vielleicht so eine Art Vor- und Nach dem Fall Pelicot geben wird. Was sagst du denn? Wie nimmst du das in Frankreich wahr? Es wird ja zum Beispiel auch über Gesetzesverschärfungen diskutiert. Wird es das geben, ein Davor und ein Danach?
Also das muss man natürlich abwarten. Bei diesen Gesetzesänderungen, die in der Diskussion sind, das waren schon Diskussionen, die vor dem Prozess angefangen haben. Und da geht es darum, ob bei einem Geschlechtsverkehr, der im Moment als Vergewaltigung angesehen wird, wenn er gegen den Willen eines Beteiligten stattfindet, ob man das erweitert, zusätzlich durch ein Einverständnis der Beteiligten, das sichergestellt sein muss. Das kann sein, dass der Prozess da nochmal was dran ändert, aber das sind unter Umständen auch lange Prozesse und die Frage ist, ob da wirklich was in Bewegung kommt. Was ich absolut wahrnehme, ist, dass es eine Diskussion gibt über das, was viele jetzt nennen, eine Kultur der Vergewaltigung. Also das heißt, dass solche Verbrechen immer noch zu stark banalisiert werden, zu wenig wahrgenommen werden auch. Es wird auch viel diskutiert über die mutmaßlichen Täter. Es wird oft gesagt, sie seien ja ein Monsieur tout le monde, was im Prinzip heißt, ein Durchschnittsbürger, der wirklich im direkten Umfeld von Gisèle Pelicot war, also in dem Fall die Familie oder auch im Umkreis des Hauses, von dem die Täter oder die mutmaßlichen Täter kamen, die alle nicht weit weg gewohnt haben. Es wird immer wieder die Hoffnung geäußert, dass mehr Frauen, die Opfer geworden sind, den Mut jetzt hätten, aufzustehen und sich zu wehren. Man muss dazu sagen, dass es generell so ist, dass Anzeigen von Vergewaltigungen in Frankreich sehr selten zu Verurteilungen führen. Über 90% der Ermittlungen werden eingestellt. Und das sind Dinge, Phänomene, an denen sich durchaus durch diesen Prozess etwas ändern kann.
Genau das wünscht sich Gisèle Pelicot. Während des Prozesses sagt sie, sie hofft, dass andere Betroffene von Gewalt sich denken, wenn es Frau Pelicot schafft, vor Gericht gegen ihren Vergewaltiger anzutreten, kann ich das auch schaffen. Was ändert der Prozess also für andere Betroffene? Charlotte spricht bei ihrer Arbeit mit vielen.
Mein Name ist Charlotte Hirtz. Ich bin klinische Psychologin und arbeite in der Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen, Inter-, Trans- und nonbinären Personen in Berlin. Und wir machen hier eine psychosoziale Begleitung und Beratung von gewaltbetroffenen Personen.
Wer Gewalt erlebt hat, kann sich bei Lara, so heißt die Fachstelle, melden und erzählen, was passiert ist. Das geht auch anonym. Bei ihrer Arbeit spricht Charlotte mit vielen Betroffenen, die ganz Unterschiedliches erlebt haben. Manche ungewollte Berührungen, andere melden sich nach schweren Straftaten wie Vergewaltigungen. Teilweise rufen auch Angehörige an und wollen wissen, wie sie den Betroffenen helfen können. Charlotte, wie schaust du auf den Fall Pelicot?
Also ich finde zunächst das total bewundernswert, wie Frau Pelicot damit umgeht, mit ihrem Schicksal und dem, was ihr widerfahren ist. Und finde das extrem mutig tatsächlich. Und ich glaube, deswegen ist der Fall ja auch so medial, wird er so groß thematisiert, einfach weil es so unüblich ist, dass Betroffene sich in dieser Präsenz und in dieser Stärke zeigen, gerade vor Gericht und auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und genau, finde das sehr bewundernswert tatsächlich.
Genau, Gisèle Pelicot hat ja entschieden, dass der Prozess öffentlich stattfindet. Mhm. Das heißt, da ist Presse aus der ganzen Welt da und die Videos, die zeigen, wie sie vergewaltigt wird, die werden dort auch abgespielt. Mhm. Was bedeutet das denn für andere Betroffene, mit denen du ja ständig im Kontakt bist?
Also die Bedeutung ist da ganz unterschiedlich. Für manche Betroffene ist es tatsächlich eine große Belastung, wenn solche Fälle in den Medien viel thematisiert werden, einfach weil die Konfrontation mit Gewalt, auch wenn es jetzt nicht die eigene Erfahrung ist, einfach ein Trigger sein kann dafür, dass dann die Belastung wieder irgendwie groß wird oder die Symptomatiken zurückkommen. Das heißt, das kann auch einfach sehr erstmal im direkten Moment sozusagen sehr unangenehme Folgen haben. Und auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt ein großer Umschwank. Also gerade, dass sie auch so sagt, die Scham soll die Seite wechseln und da einfach so eine große Stärke zeigt. Das ist, ja, gibt's einfach nicht so häufig. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch vielen Betroffenen Mut macht und erstmal so ein Exempel statuiert sozusagen von, ah, okay, so kann es auch aussehen und so kann man sich auch verhalten und ja, durch diese schwierige Zeit des Prozesses auch durchgehen.
Mhm. Hast du das schon rückgespiegelt bekommen?
Tatsächlich jetzt direkt noch nicht, aber das liegt auch daran, dass wir leider sehr überlastet sind und sehr angefragt, eigentlich kontinuierlich und meistens eine Wartezeit von mindestens 2 Monaten haben. Das heißt, bei uns kommen jetzt nicht so direkt dann die Leute an, die sagen, oh, das hat mich jetzt dazu bewegt, mich auch zu melden. Manchmal natürlich schon, aber genau, da führen wir auch keine Statistik drüber tatsächlich. Mhm. Genau.
Du hast es eben schon angesprochen, Gisèle Pelicot hat gesagt, nicht ich muss mich schämen, sondern ihr. Mhm. Welche Rolle spielt denn Scham für Betroffene?
Also tatsächlich ist es oft ein großes Thema im Beratungskontext für einige Betroffene. Einfach weil dadurch, dass wir als gerade als weiblich sozialisierte Personen ganz früh lernen, dass wir für die eigene Sicherheit eigentlich verantwortlich sind. Also durch so Sachen wie, naja, pass auf dich auf oder lauf halt nicht alleine nachts über die Straße oder wenn du unterwegs bist und feierst, dann trink nicht so viel oder sowas. Das sind ja alles so Aussagen, die suggerieren, dass man eben selber dafür verantwortlich ist, ob einem Gewalt angetan wird oder nicht. Was natürlich totaler Quatsch ist, weil die Verantwortung trägt immer die gewaltausübende Person. Aber wenn das quasi das Umfeld ist, in dem man groß wird, dann kann man natürlich das Gefühl haben, wenn dann doch was passiert ist, dass man sich nicht genügend geschützt hat und sich dann dafür eventuell schämt. Oder was auch häufig ein Thema ist, ist, dass viele Betroffene hier sitzen, die eigentlich ein Selbstbild von sich haben, wo sie sagen, eigentlich weiß ich, was ich will oder eigentlich kann ich auch sagen, was ich möchte oder kann Grenzen ziehen. Und mir ist das dann aber in diesem Moment nicht gelungen. Und da gibt's dann eben auch manchmal ein großes Schamgefühl dafür, so nach dem Motto, ich habe das nicht geschafft, mich zu wehren oder mich zu schützen. Und da ist dann unsere Aufgabe auch vor allem, das einzuordnen aus so einer psychologischen und vor allem professionellen, traumasensiblen Perspektive, dass einfach häufig Betroffene, wenn sie einer direkten Gewalt oder einer Gefahr ausgesetzt sind, in einen Freeze-Modus verfallen sozusagen, den man sich auch gar nicht bewusst aussuchen kann, sondern das ist einfach ein Überlebensmechanismus des Körpers und des Gehirns, um möglichst großen Schaden abzuwenden. Und das ist dann aber im Nachhinein oft schwierig zu verstehen, weil man eben ein Selbstbild hat von sich, wo man denkt, okay, eigentlich müsste ich das doch können, eigentlich müsste ich doch irgendwie mich wehren können und was sagen können. Mhm. Und wenn das dann eben in dieser akuten Gefahrensituation nicht funktioniert, dass dann eben nachher das Schamgefühl auch recht groß sein kann.
Mhm. Jetzt hattest du eben gesagt, diese Prozesse sind aber auch einfach schwierig vor Gericht und dass du da ja auch teilweise eine Begleitung machst. Was sind denn da die größten Schwierigkeiten für Betroffene?
Also das ist ganz unterschiedlich. Oft ist es einfach sehr schwierig, mit diesem Thema so lange nicht abschließen zu können. Also in der Regel dauert es ungefähr mindestens 2 Jahre, bis so ein Gerichtsprozess abgeschlossen ist. Das heißt, man hat dann einfach so lange auch von dem Thema keine Ruhe. Und gerade weil Gewalterfahrungen, die auch natürlich Traumafolgen mit sich bringen, sehr, sehr belastend sind für Betroffene, bedeutet das dann einfach wirklich ja, jahrelang keine Ruhe zu haben von dem Thema. Das ist belastend und gleichzeitig ist auch an Gerichtsprozessen sehr belastend, dass es einfach in einem Umfeld stattfindet, was nicht gewalt- oder traumasensibel ist. Das heißt, da werden einem dann schon auch manchmal Fragen gestellt, wie zum Beispiel, naja, warum haben sie sich denn nicht gewehrt oder warum sind sie denn irgendwie überhaupt auf diese Party gegangen oder haben irgendwie XYZ gemacht? Also eben wieder genau dieses in unserer Gesellschaft verankerte Verantwortungsüberschreiben sozusagen, was einfach sehr belastend ist, wenn man eben vor einer Instanz sitzt, die entscheiden soll, ob man jetzt irgendwie eine Schuld trägt oder ob jemand verurteilt wird oder nicht. Und das ist die Haltung, mit der man dann konfrontiert wird.
Für Deutschland hat das Bundeskriminalamt ja jetzt zum ersten Mal einen Lagebericht herausgebracht, der sich speziell mit Gewalttaten gegen Frauen beschäftigt. Darin steht zum Beispiel, dass statistisch gesehen etwa ein Femizid pro Tag in Deutschland begangen wird, also ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist.
Ja.
Oder die Tötung einer Frau. Und über 50.000 Frauen waren Betroffene von Sexualstraftaten in dem Jahr 2023, was sich da angeschaut wurde. Das ist ja alles nur das Hellfeld. Also ich würde mal annehmen, dich wundern solche Zahlen nicht, oder?
Genau. Also es ist tatsächlich ja auch so, dass wir hier viele Fälle auch begleiten oder viele Personen betreuen, die sich entscheiden, gar keine Anzeige zu machen. Weil ja auch einfach in unserem Rechtssystem, das ja darauf basiert, im Zweifel für den Angeklagten zu plädieren, die Chancen für die Verurteilung einer Vergewaltigung zum Beispiel sehr, sehr gering sind. Das heißt, da überlegen sich dann viele Betroffene ganz genau, okay, will ich jetzt mich viele Jahre mit diesem Thema auf eine sehr belastende Art und Weise auseinandersetzen und dann im Endeffekt, ja, wird der Täter doch freigelassen oder erfährt keine Strafe. Und da entscheiden sich eben viele Personen dagegen. Deswegen, genau, sind diese Zahlen wirklich aus dem Hellfeld keine Überraschung und eben aber auch keine Überraschung, dass es eigentlich auch noch viel schlimmer ist tatsächlich.
Was muss sich denn deiner Ansicht nach verbessern?
Die Welt. Genau, oder sehr, sehr viel letztendlich. Ich habe natürlich so die Perspektive der Versorgung der Betroffenen. Das heißt, da wäre es total wichtig und gut, dass sich das so ein bisschen vereinheitlicht und auch das zusammenrutscht sozusagen. Also, weil wenn man sich das vorstellt, es ist jetzt gerade was passiert, eine Vergewaltigung oder eben man musste einen Übergriff erleben. Und dann geht's erstmal natürlich um so eine medizinische Erstversorgung. Eventuell, wenn man gerne eine Anzeige machen möchte oder da schon drüber nachdenkt, dann muss das natürlich auch gerichtssicher passieren. Das heißt, Spuren müssen gesichert werden. Das kann aber nicht überall passieren. Das heißt, da gibt's so eine erste Hürde, dass man sich auch an die richtige Stelle wendet. Häufig, jetzt gerade wie beim Fall Pellicot, wenn so sedierende Substanzen mit im Spiel sind, ist das auch tatsächlich schwierig nachzuweisen, gerade wenn man ein bisschen länger wartet, bis man sich sozusagen untersuchen lässt. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass was gefunden wird, ist dann mit jeder Minute geringer sozusagen. Und dann aber auch zum Beispiel, wenn man auch darüber hinaus eben noch eine psychosoziale Betreuung möchte und eben nicht nur so eine medizinische Untersuchung, dann ist das eben wieder an einer anderen Stelle, wie jetzt zum Beispiel bei uns. Bei uns gibt's Wartezeiten. Das heißt, dann vergehen eben auch mal eben 2 Monate, bis man irgendwie mit einer Person sprechen kann, die das professionell macht. Dann wiederum ist es eine ganz andere Anlaufstelle, um sich juristischen Rat zu holen oder auch dann vor Gericht Unterstützung zu bekommen. Das machen dann psychosoziale ProzessbegleiterInnen. Das heißt, es sind halt alles so ausgelagerte Stellen, wo man hin muss, um sich Hilfe zu holen, die alle woanders sind, die alle nicht miteinander kommunizieren und wo es eben gegebenenfalls auch Wartezeiten gibt. Das heißt, die Hürden sind einfach sehr, sehr groß, vor allem wenn man sich vorstellt, dass man gerade akut unter Schock steht oder eben einfach eine traumatische Erfahrung machen musste. Das heißt, genau, das ist einfach sehr belastend sowieso schon die Situation und sich dann noch um irgendwelche Termine in 2 Monaten zu kümmern, ist einfach eine ziemlich große Hürde. Das heißt, das wäre total gut, wenn sich das ändern würde. Und dann natürlich aber auch gesellschaftlich, also generell Gewaltprävention gegen Frauen oder gegen andere marginalisierte Gruppen ist total wichtig. Und ja, auch die Arbeit mit potenziell gewaltausübenden Personen. Also es ist ja jetzt auch viel diese Frage von, ja, wie kann man Betroffene besser schützen? Aber ich finde auch die Frage sehr relevant, wie schafft man das denn, dass einfach Leute aufhören, Straftaten zu begehen. Also genau, gerade in dem Fall Pellico finde ich das so besonders. Dann wird irgendwie jetzt so das Augenmerk auf den Ehemann oder den Ex-Mann gerichtet. Und gleichzeitig kann man sich ja auch fragen, warum besuchen irgendwelche x-beliebigen Männer so eine Internetseite, wo Personen zur Vergewaltigung angeboten werden. Also warum gibt es da überhaupt in Anführungszeichen so einen Bedarf oder, nee, nicht Bedarf, aber so eine Nachfrage? Das ist irgendwie, finde ich, auch einfach ein sehr erschreckendes Bild, wo man sich auch eben ansehen muss, okay, wie kann man denn damit umgehen? Wie kann man das präventieren?
Mhm. Vielleicht noch zum Schluss. Frankreichs Justizminister will ja jetzt dafür sorgen, dass per Gesetz eine sexuelle Handlung ohne Zustimmung als Vergewaltigung gewertet wird. Also das ist das, was teilweise als Ja heißt Ja bezeichnet wird. Mhm. Braucht es das deiner Ansicht nach? Also das haben wir in Deutschland so konkret ja auch noch nicht.
Genau. Also das ist natürlich ein Versuch, damit einen anderen Umgang zu finden. Und gleichzeitig denke ich auch, hier wird wieder die Verantwortung auf die potenziell betroffene Person überschrieben. Also da ist es dann eben wieder so die Person, die die Grenze ziehen muss oder die einwilligen muss sozusagen. Und das wird, finde ich, letztendlich der Komplexität des Problems, was ja Patriarchat heißt und einfach auch Frauenhass, Misogynie, wird dem nicht so richtig gerecht. Also es ist ein Schritt und ein wichtiger Schritt, aber ich glaube nicht, dass das damit quasi getan ist, sondern ich glaube, da muss man eben viel, ja, komplexer letztendlich ansetzen oder vielschichtiger ansetzen.
Dass Gisèle Pellico mit den Gewalttaten, die sie erleben musste, an die Öffentlichkeit geht, das sorgt also dafür, dass das Thema Gewalt gegen Frauen überall in den Medien ist. Und das ist für einige Betroffene eine Belastung. Aber wir sprechen dadurch auch darüber, wie Vergewaltigungen, Femizide und andere Straftaten verhindert werden können, wie Täter bestraft werden sollen und wie Betroffene besser an Hilfe kommen. Und all das ist wichtig. Welche Strafen Dominique Pellico und die anderen 50 Angeklagten bekommen, das entscheidet das Gericht übrigens spätestens am 20. Dezember. Das war Unboxing News. Wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder euch als Angehörige informieren wollt, wie ihr Betroffenen helfen könnt, dann könnt ihr euch zum Beispiel an das Hilfetelefon für Frauen wenden unter der 116 016. Kostenlos und rund um die Uhr. Und unter www.hilfetelefon.de gibt es auch eine Beratung per Chat. Weitere Hilfsangebote verlinken wir euch in den Shownotes. Das Team der Folge: Thomas Otto, Mathis Dirkes, Dorothee Lohse, Alex Sojanow und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.